SWR 1 Baden-Württemberg. Radioreport Recht.
Mit Max Bauer. Kann das Recht die Welt verändern? Das ist heute unser Thema im SWR 1 Radioreport Recht. Ja, Jura studieren, die Wissenschaft vom Recht, das kann manchmal eine ziemlich trockene Angelegenheit sein. Wenn man dann als Erstsemester ins Studium geht, dann will man ja vielleicht Anwältin oder Anwalt werden und vor Gericht für die streiten, die wenig haben und ungerecht behandelt werden. Oder man will Antworten finden auf die großen Fragen von Recht und Gerechtigkeit. Ja, und dann landet man im überfüllten Hörsaal und bekommt Beispielsfälle vorgelegt wie: A möchte von B 5 gespitzte Bleistifte kaufen. Was kann A machen, wenn die Bleistifte stumpf sind? Solche Beispielsfälle eben. Dass das Recht viel mehr ist und vor allem mit spannenden politischen Fragen zu tun hat, vielleicht sogar ein Mittel ist, mit dem man die Welt verändern kann, das zeigt ein neues Buch. Geschrieben haben es die Juraprofessorin Nora Markhardt und der Justizjournalist Ronen Steinke. Das Buch heißt Jura Not Alone, ein witziger Titel, finde ich, denn man kann ihn auch so lesen: Jura Not Alone, You Are Not Alone, also du bist nicht allein. Und damit ist die Richtung ja schon vorgegeben, denn das Politische, das lebt ja davon, dass man nicht allein handelt, sondern mit anderen zusammen, in Parteien, Verbänden, Bürgervereinen, um etwas in der Gesellschaft zu verändern vielleicht. In dieser Folge des SWR 1 Radioreports Recht spreche ich nun mit der Juraprofessorin Nora Markhardt darüber, wie viel Politik im Recht steckt. Guten Tag, Frau Markhardt.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Ja, Frau Markhardt, in Ihrem Buch, da schauen Sie sich ganz unterschiedliche Rechtsgebiete an, vom Polizeirecht über das Familienrecht bis hin zum Asylrecht. Immer geht es dabei hochpolitisch zu, denn Sie wollen zeigen, wie man das Recht verändern kann oder wie man mit dem Recht etwas zum Besseren verändern kann. Wir wollen in unserem Gespräch ein Beispiel anschauen, und zwar das Arbeitsrecht. Das deutsche Arbeitsrecht, das ist ja durchaus ein Rechtsgebiet, das dem einzelnen Arbeitnehmer viel Schutz bietet, gegen Kündigungen zum Beispiel, aber auch gegen gefährliche Arbeitsbedingungen. Ein Grundsatz ist da zum Beispiel gleiches Geld für gleiche Arbeit. Dennoch sieht die Rechtswirklichkeit zwischen Männern und Frauen bei der Bezahlung oft ganz anders aus. Wie nämlich?
Ja, also die Wirklichkeit ist leider, dass Deutschland in Sachen Gleichbezahlung von Männern und Frauen in der EU ziemlich weit hinten rangiert. Wenn man sich da die Statistiken anschaut, das hat verschiedene Ursachen. Ein Faktor ist, dass in Deutschland ungewöhnlich viele Frauen jetzt im Vergleich zum Beispiel in Teilzeit arbeiten und sehr lange aus dem Beruf, aus dem Erwerbsleben aussteigen müssen, um Kinder zu versorgen. Das hat natürlich auch was mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei uns zu tun. Aber selbst wenn man solche Faktoren alle rausrechnet und den sogenannten bereinigten Gender Pay Gap sich anguckt, also die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, wo man so offensichtliche Sachen rausrechnet, dann liegt die immer noch bei 6%. Das heißt, für die gleiche Stunde Arbeit, für die gleiche oder eine vergleichbare Tätigkeit kriegen Frauen im Durchschnitt 6% weniger als Männer. Und das, wenn man sich das mal über so ein Berufsleben ausrechnet, wie viel Geld da zusammenkommen kann, dann kann man sich davon entweder eine Eigentumswohnung kaufen oder nicht, je nachdem, wie viel man so pro Stunde verdient.
Ja, in Ihrem Buch, da geht es ja auch um einen Fall aus unserer Branche, aus den Medien. Die ZDF-Reporterin und Autorin Birte Meyer hat jahrelang über 800 Euro im Monat weniger verdient als die Männer in ihrer Redaktion, die die gleiche Arbeit gemacht haben wie sie. Sie hatte auch Journalistenpreise bekommen für ihre Arbeit, auch Stipendien, also wichtige Dinge, die man nur bekommt, wenn man einigen Erfolg in einem journalistischen Job vorweisen kann. Und trotzdem war das Argument ihres Arbeitgebers gegenüber Birte Meyer immer: die Leistung stimmt nicht, deshalb gibt es weniger Geld. Sie ist dann vor Gericht gezogen, um genauso viel zu bekommen wie ihre männlichen Kollegen. Aber das Gericht hat dann erstmal gesagt, sie als Frau ist selbst schuld, wenn sie sich nicht ein höheres Gehalt ausverhandelt. Wie kam dann Birte Meyer doch zu ihrem Recht?
Also Birte Meyer war der erste Fall, den ich kennengelernt habe. Ich habe dann recherchiert und habe herausgefunden, es gibt eine Vorgeschichte, zum Beispiel mit den Heinze-Frauen, die gegen Foto Heinze geklagt haben wegen Gehaltsdiskriminierung. Und auch bei Birkenstock gab es schon Verfahren, also bei dem Schuhhersteller, wegen diskriminierenden Stundenlöhnen. Birte Meyer kam auf uns zu, weil ich bin Vorstandsmitglied und Mitgründerin der Gesellschaft für Freiheitsrechte, der GFF. Und die macht ja strategische Prozessführung für Grund- und Menschenrechte und auch so Prozesskommunikation. Und sie kam, weil sie schon Klage erhoben hatte gegen das ZDF. Und das ist ja ein öffentlicher Arbeitgeber, wo man irgendwie denken würde, also wenn Rechtsbindung an Gleichheit, dann sicherlich da. Und hatte aber eben festgestellt, die männlichen Kollegen verdienen mehr. Und hatte Klage erhoben, was ja schon auch echt nicht so leicht ist, weil gegen den Arbeitgeber im laufenden Arbeitsverhältnis zu klagen, ist nicht sehr bequem. Und wollte erstmal sozusagen Unterstützung auch in Sachen so Öffentlichkeitsarbeit zum Fall, weil es natürlich doch sehr darauf ankommt, dass das dann auch stimmt, was, also sozusagen die Fakten alle richtig dargestellt sind, auch die Rechtsfragen und so. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Das war, glaube ich, 2017. Geklagt hatte sie 2015, wenn ich mich da richtig erinnere. Und wir haben sie dann eben bis vor kurzem und auch noch weiter dann unterstützt in ihrer Klage, weil sie wirklich durch alle Instanzen gezogen ist und bis zum Bundesverfassungsgericht. Und sie hat einen großen Sieg errungen vor dem Bundesarbeitsgericht, weil sie, das ist ja beim Rundfunk nicht so selten, eine festfreie Mitarbeiterin ist. Es gibt ja gar nicht so viele Festangestellte beim öffentlichen Rundfunk. Das hat budgetrechtliche Gründe. Und die sogenannten Festfreien haben auch dann unbefristete Verträge, aber gelten eben als freie Mitarbeitende. Und sie wollte sich auf das Entgelttransparenzgesetz berufen und sagen, ich brauche die offiziellen Gehaltsauskünfte von den Männern, damit ich meine Klage beziffern kann. Wenn man nämlich sagt, man erhebt eine Leistungsklage nach Zivilrecht und sagt, hier, ich will so und so viel Geld, dann muss man die ja beziffern. Und die kann man nur beziffern, wenn man weiß, auf was habe ich denn jetzt genau Anspruch. Und sozusagen darum ging es dann, so kompliziert, sage ich mal, geht es los mit solchen Gleichbezahlungsklagen. Das Entgelttransparenzgesetz war dann zwischenzeitlich dazugekommen und hätte es eben ermöglicht, den sogenannten Median abzufragen, also das mittlere Gehalt. Wenn man so vom höchsten und niedrigsten anfängt zu zählen, immer das höchste weg, das niedrigste weg, das zweithöchste und so weiter, dann kommt man zum mittleren Gehalt. Das ist dann nicht der Durchschnitt, sondern eben der Median, und den hat das ZDF ihr verweigert, und da hat sie dann zum Beispiel durchsetzen können, dass auch für Festfreie dieser Median ihr mitgeteilt werden muss, und dann hat sie es eben nochmal schwarz auf weiß gehabt, dass es eben mindestens 800 Euro Unterschied gibt, was sie ja auch schon so ein bisschen rausgefunden hatte, und sie hat dann am Ende sich mit dem ZDF geeinigt und hat es auch geschafft, da rauszuhandeln, dass sie keinen Maulkorb bekommt quasi, sondern dass sie auch sprechen kann über die Einigung. Das war ja auch sehr, sehr wichtig. Und sie ist aber eben jemand, die bei solchen Sachen nicht locker lässt. Das ist ja für eine Investigativjournalistin auch eine wichtige Eigenschaft. Und insofern finde ich sie sehr, sehr bewundernswert, und ihrem Vorbild sind eben dann auch mehrere Frauen gefolgt, und dieses Verhandlungsthema ist dann auch nochmal vor dem Bundesarbeitsgericht gelandet. Das war eine Abteilungsleiterin. Da hatte der Arbeitgeber sich darauf berufen, naja, der Mann hat halt besser verhandelt als sie. Und dann hat sie gesagt, also damit kann man ja die Gleichbezahlung total aushebeln, wenn man dann einfach sagt, ja, es war verhandelbar und er hat halt besser verhandelt, oder ich habe ihm halt nachgegeben. So kann man es ja auch sozusagen sehen. Und das Bundesarbeitsgericht ist ihr da gefolgt. Also da haben wir jetzt so nach und nach eben immer mehr Frauen, die sich das nicht mehr bieten lassen mit dieser Ungleichbezahlung, die alles daran setzen, rauszufinden, was da eigentlich los ist. Und die jetzt eben auch dann vor Gericht ziehen und ihr Gehalt einklagen und damit eben auch Erfolg haben. Und das sind auch wichtige Vorbilder. Aber man sollte eben auch nicht sozusagen davon ausgehen, dass das jetzt leichter geworden wäre, sondern das ist immer noch saumäßig anstrengend und es zieht sich eben viele, viele Jahre hin.
Birte Meier ist also ein gutes Beispiel, wie man oder hier Frau mit den Mitteln des Rechts gegen eine Ungerechtigkeit vorgehen kann, die sie betrifft, aber eben auch viele Frauen in der Gesellschaft, also eben auch ein gesellschaftliches Problem ist. Jetzt muss man bei Birte Meier ja sagen, sie ist eine relativ privilegierte Frau aus der Mittelschicht. Sie hat viele Möglichkeiten, für ihre Rechte zu kämpfen, die andere vielleicht nicht haben, andere, die weniger Geld haben oder nicht wissen, wie genau sie juristische Hilfe bekommen können. Zeigt uns das Beispiel Birte Meier nicht auch, wenn man gegen Ungerechtigkeiten kämpft, mit den Mitteln des Rechts, tauchen da nicht zwangsläufig neue Ungerechtigkeiten auf, weil eben nicht jeder die Mittel hat, durch alle Instanzen für seine Rechte zu kämpfen?
Ja, also auf jeden Fall würde ich das sagen. Das reflektiert Birte Meier auch. Die hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, über ihre Recherchen zum Thema Equal Pay. Sie war auch in den USA dafür unter anderem. Das heißt Equal Pay Now. Und da erzählt sie eben auch und sagt so, ja, also zum Teil gab es auch so Reaktionen wie, ja, sie verdient doch schon total gut, braucht sie jetzt unbedingt noch mehr Geld? Und sie dann auch sagt so, es geht jetzt erstens schon um eine Gerechtigkeitsfrage und zweitens geht es schon auch darum, dass sie natürlich als eine Frau mit einem relativ hohen Einkommen und eben auch einem sehr, sehr guten Netzwerk und so weiter nochmal ganz andere Möglichkeiten hat, so einen Präzedenzfall sozusagen durchzuklagen, also da auch durchzuhalten und sich Unterstützung zu suchen. Also Jura not alone, das sieht man auch, glaube ich, immer wieder in den Fällen, von denen wir erzählen, dass erfolgreiche Rechtskämpfe ganz häufig gemeinsam geführt werden. Und Birte Meier hat eben nicht nur die GFF angesprochen, sondern sie ist auch unterstützt worden von JournalistInnenvereinigungen und Equal Pay Kampagnen und so weiter. Aber Menschen, die in wirklich prekären Arbeitsverhältnissen sich befinden, die sich wirklich überhaupt gar nicht leisten können, gekündigt zu werden, selbst wenn sie hinterher vielleicht Recht bekommen, die können sich vielleicht nicht leisten, gegen den Arbeitgeber zu klagen. Und insofern hat sie aber auch so ein bisschen gesagt, und das finde ich stimmt auch, gerade die Frauen, die es sich leisten können, sollten dann aber eben auch vor Gericht gehen, um den Weg zu ebnen für die, die es vielleicht nicht von alleine sonst so mit diesen Mitteln ausgestattet sind.
Wir haben jetzt ein ganz spannendes Thema angesprochen, Frau Markert, finde ich, nämlich die Situation, dass wir ein Recht haben in Deutschland, ein Arbeitsrecht, das eigentlich ganz gut ist, was gleiches Geld für gleiche Arbeit zwischen Männern und Frauen auch eigentlich verlangt. Aber in der Rechtsdurchsetzung, da sieht es dann ganz anders aus. Und jetzt der zweite Punkt, bei der Rechtsdurchsetzung kommen die anderen Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft wieder zum Tragen, dass sich zum Beispiel nicht jeder oder jede einen Anwalt leisten kann. Das heißt, im Kampf für Gerechtigkeit geht es dann doch wieder ungerecht zu. Es gibt da noch ein anderes Beispiel bei Ihnen im Buch, was da ganz gut anschließt, finde ich, nämlich den Lieferdienst Gorillas. Gorillas, das waren diese schnellen Radler mit den dicken schwarzen Fahrrädern. Der Lieferdienst, der ist ja mittlerweile vom deutschen Markt verschwunden, aber trotzdem ist er ein gutes Beispiel, weil es ja ähnliche Dienste weiterhin gibt. Also bei Gorillas, da waren vor allem Menschen beschäftigt, die ihren Job unbedingt brauchen und sehr viel erstmal in Kauf nehmen in der Regel, bevor sie sich wehren. Bei Gorillas, da hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem klassischen Instrument gegriffen dann, um sich zu wehren, nämlich zum Streik. Sie haben sich also zusammengetan, ganz im Sinne von You are not alone und haben gestreikt. Sie haben dem Arbeitgeber damit signalisiert, wir wehren uns. Doch bei Gorillas, da wurde einigen Mitarbeitern dann sofort gekündigt, nur weil sie sich mit den Mitteln des Streiks gewehrt haben gegen schlechte Arbeitsbedingungen. Wie ist das denn mit dem Streikrecht in Deutschland? Warum geht es da bisweilen doch ungerecht zu?
Ja, das Problem mit dem Streikrecht ist, das ist Teil der Koalitionsfreiheit und man muss dann erstmal eine Koalition bilden, also Artikel 9 Grundgesetz für die Eingeweihten. Und also zum Beispiel eine Gewerkschaft. Und das heißt, wer jetzt ohne den Segen einer Gewerkschaft, also wild streikt, der übt nach Sicht der Gerichte kein Grundrecht aus, sondern verletzt einfach nur seinen Arbeitsvertrag und kann dann auch gekündigt werden. Und das deutsche Recht sagt, wenn es keine Gewerkschaft gibt, die hinter dem Streik steht, dann darf auch nicht gestreikt werden. Das heißt, die müssen sich erstmal organisieren und dann dürfen sie in den Arbeitskampf gehen. Und dass die einfach so anfangen zu sagen, Leute, so geht's nicht, wir kommen jetzt nicht mehr, das ist dann ein legitimer Kündigungsgrund nach der deutschen Rechtsprechung. Und insofern kann man schon sagen, also das deutsche Streikrecht privilegiert auf jeden Fall die Gewerkschaften und macht es allen anderen sehr schwierig, ihre Arbeitskämpfe durchzuführen. Und das ist natürlich für Leute, die jetzt zum Beispiel bei diesen Lieferdiensten arbeiten und aus Ländern kommen, wo das anders ist, doch sehr überraschend gewesen zu sehen, wie sag ich mal, traditionell das deutsche Streikrecht so aufgestellt ist.
Also das Streikrecht im deutschen Arbeitsrecht, immer noch ein Rechtsgebiet, wo es auch Lücken gibt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich eben zusammentun und sich gegen Ungerechtigkeiten wehren wollen. Was würden Sie sagen? Wie ist das bei der Rechtslage im Jahr 2024, wenn sich Menschen zusammenschließen wollen und für ihre Rechte zum Beispiel streiken wollen? Wie können diese Menschen ihre Rechte dann doch durchsetzen?
Also ich sage immer, in einer Gewerkschaft beizutreten ist sowieso immer eine super Idee, wenn man im Angestelltenverhältnis arbeitet. Und was sie aber auch machen können und auch gemacht haben, ist natürlich einen Betriebsrat gründen. Und dann zum Beispiel mitbestimmen können bei bestimmten, bei zum Beispiel Kündigungen oder bei Arbeitszeitregelungen und so weiter. Dann haben sie eben eine Stimme im Betrieb. Und das kann man relativ leicht machen. Da haben die Arbeitgeber natürlich dann auch wieder versucht, das irgendwie zu umgehen und den Betrieb dann aufzuteilen und so weiter. Also diese Vereinzelungsstrategie, das ist was gerade in dieser Gig-Economy, also in diesem, wo man so für jeden einzelnen Auftrag bezahlt wird und keinen richtigen Stundenlohn kriegt und so, eine sehr verbreitete Strategie, um es den Leuten schwer zu machen, sich zu organisieren. Aber da, glaube ich, ist wirklich dieses sich zusammenschließen und sich da nicht entmutigen lassen eine wichtige Strategie.
Sich zusammenschließen und sich nicht entmutigen lassen, wenn man mit dem Recht für mehr Gerechtigkeit sorgen will. Soweit die Juraprofessorin Nora Markert. Sie hat zusammen mit dem Justizjournalisten Ronen Steinke das Buch Jura Not Alone geschrieben. Ein Buch, das mit vielen ganz konkreten Beispielen zeigt, dass das Recht zwei Gesichter hat. Es kann ein Machtmittel sein, um ungerechte Verhältnisse zu erhalten, oder man kann mit den Mitteln des Rechts die Welt vielleicht ein bisschen besser, das heißt gerechter machen. Ja, und das war's auch schon für diese Woche mit dem SWR1 Radioreport Recht. Sie können unsere Sendung nachhören und nachlesen im Internet unter SWR1 Radioreport Recht. Mein Name ist Max Bauer. Ich sage danke fürs Zuhören.